Genau, setzt euch gerne schon mal. Bevor Rüdiger gleich mit der Predigt fortfährt, darf ich einmal den heutigen Predigttext vorlesen. 1. Mose 32, 23. Jakob ringt mit Gott. Doch mitten in der Nacht stand er auf, nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine 11 Söhne und überquerte mit ihnen den Jabbok an einer Furt. Auch alle seine Herden und seinen Besitz brachte er über den Fluss. Nur Jakob selbst blieb zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Als jener merkte, dass Jakob sich nicht niederringen ließ, schlug er auf dessen Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Dann sagte er, lasst mich los, die Morgenröte zieht schon herauf. Doch Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, wenn du mich nicht vorher segnest. Wie heißt du? Fragte der Mann. Jakob, erwiderte er. Da sagte er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Da bat Jakob, sag mir doch, wie du heißt. Doch er erwiderte nur, warum fragst du? Und er segnete ihn. Ich habe Gott ins Gesicht gesehen, sagte Jakob, und ich lebe noch. Darum nannte er jenen Ort Phnuel, Gottes Gesicht. Als Jakob Phnuel verließ, ging die Sonne über ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Deshalb lehnen es die Israeliten bis heute ab, den Muskel zu essen, der über dem Hüftgelenk liegt, weil Jakob an dieser Stelle von Gott geschlagen worden war.
Genau, im Januar sind wir in einer Predigtreihe, wo wir uns anschauen, wie verschiedene Menschen Gott begegnen. Wir hatten jetzt 3 Begegnungen mit Jesus von 2 jüdischen Männern, einem älteren und einem jüngeren jüdischen Mann und einer letzte Woche von einer Samariterin am sogenannten Jakobsbrunnen. Und wie man schon denken kann, ne, dieser Brunnen hat den Namen von einem gewissen Jakob und diesen Jakob, quasi den Namensgeber des Brunnens, den schauen wir uns heute an und warum das so ein besonderer Kerl war, dass nach dem sogar ein Brunnen benannt wurde. Und zugegebenermaßen ist das eine ziemlich mysteriöse Begegnung und ich kann auch nicht alle Fragen, die da in diesem Text auftauchen, die werde ich nicht heute alle erklären können, sondern mich auf die zentralen Punkte konzentrieren. Aber da haben wir schon genug Freude dran, wenn wir uns darauf konzentrieren. Also, was ist so ein bisschen der Kontext, was ist so die Vorgeschichte? Jakob steht kurz davor, nach 20 Jahren wieder zurückzukommen in seine Heimat und quasi selbst wieder Fuß zu setzen in sein Heimatland. Und er hat Angst vor seinem Bruder Esau und da hat er auch gute Gründe für, weil den hat er nämlich vor 20 Jahren total beschissen. Den hat er quasi betrogen um sehr viel Geld und um sehr viel gesellschaftliche Anerkennung. Und als Esau das damals merkte, hat er sich geschworen, wenn Papa tot ist, also wenn Isaac, wenn der tot ist, dann bringe ich dich um. Das hat dann Jakob mitgekriegt und er hat sich dann entschieden, zur ganz weit entfernt Verwandten zu fliehen, da wo die Sippe von Abraham ursprünglich herkommt, aus Mesopotamien, das ist das heutige Irak, und mit dem Flugzeug heute, ne, so von Israel nach Irak ist jetzt nicht so weit, ne, aber damals zu Fuß mit Kamelen und mit Eseln maximal war das wirklich total weit weg. Und jetzt nach 20 Jahren kommt er wieder und er steht mit seiner Großfamilie, die in den 20 Jahren da angewachsen ist, mit seinen Frauen und Kindern und ganz viel Vieh und Märkten und Mägden und so weiter, Knechten, steht er da am Grenzfluss und kriegt kurz davor die Nachricht von seinen Boten, die er vorausgeschickt hat und sagt, Mensch, habt ihr schon mal was von Esau gehört und so weiter? Und die Boten sagten, hör mal zu, Esau ist auf dem Weg dir entgegen und er hat ziemlich viele Männer bei sich und so richtig freundlich sehen diese Männer nicht aus. Und genau, und das erhöht natürlich jetzt so die Angst bei Jakob und genau in dieser Situation begegnet ihm Gott in der Nacht. Und wir werden Teil von Jakobs Kampf um Segen Und da habe ich 4 verschiedene Punkte. Erstmal, wie Gott diesen Segen vorbereitet. Dann der Weg zum Segen, also wie erhält er ihn dann wirklich. Dann die Auswirkungen des Segens und das Zeichen des Segens. Die 4 Punkte, wenn ihr die vergesst, ist nicht schlimm. Wichtig ist, letztlich geht es eigentlich nur um die richtige Antwort auf eine ganz zentrale Frage. Und die lautet, wer bist du? Wie heißt du? Und die werden wir uns nachher selber auch stellen. Gut, gehen wir jetzt mal durch, Vers für Vers, fangen wir an. Vers 25, 1. Mose 32, 25. Dann blieb er, also Jakob, allein zurück. Und da kam ein Mann, ne, und da stellt sich später raus, dass es Gott ist. Gott kann ja als Schöpfer jede Form in seiner Schöpfung annehmen, kann eben auch da Mensch werden. Und er kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Erstmal halten wir fest, dass es manche Dinge braucht zwischen Gott und uns, wo Gott uns alleine kriegen muss. Ne, vorhin habe ich gesagt, manchmal ist es wichtig, dass wir so in Gruppen unterwegs sind. Manchmal ist natürlich auch der Alltag wichtig und der Job, auch da brauchen wir Gott. Aber es gibt manche Dinge, da braucht Gott uns alleine. Da braucht er Ruhe und da bietet sich die Nacht an. Das war damals so, ist bei mir auch heute noch so. Wichtig ist, und das fällt uns jetzt in der deutschen Übersetzung des hebräischen Textes nicht auf, dass es ein Wortspiel gibt. Ein bisschen fällt es uns aus bei den Worten Jakob und der Fluss, wo er steht, heißt ja Jabok. Das ist ganz offensichtlich, dass das so die so gleiche ist, so ein bisschen vertauscht. Und das Verb, was dafür kämpfen steht, was eigentlich genauer so ein Ringen und auch so ein umeinander Winden bedeutet und was auch so ein bisschen den Charakter von Jakob beschreibt, dieses Verb kämpfen oder ringen ist im Hebräischen klingt genauso an, hat quasi die gleichen Wurzeln, so dass wenn man das so liest und das dreimal so kommt, merkt man als Leser, oh okay, es geht anscheinend um diesen Namen Jakob. Okay, wir werden später erfahren, warum das so entscheidend ist. Nur so nebenbei, die Kommentatoren streiten sich darüber, ob das nun so ein echter Kampf ist. Also wie wenn Luca und ich jetzt hier auf der Bühne so kämpfen würden, so richtig in Person. Oder ob das eine Vision war, die Jakob bekommen hat, die aber in allen Details so real war, als hätte er das wirklich durchkämpft. Für beide Seiten gibt es ganz gute Argumente. Jetzt für die entscheidenden Punkte ist das jetzt nicht so wichtig. Ich gehe davon aus, dass das so wie zwischen Luca und mir wäre. Wer von uns beiden Jakob wäre jetzt egal. Aber anderes auch okay. So, Vers 26, lesen wir weiter. Und als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Jetzt habe ich mir sofort die Frage gestellt, wie kann es sein, dass Gott Jakob nicht besiegen kann? Und für Jakob muss das auch eine komische Erfahrung gewesen sein. Erstmal war klar, dieser Typ, der hat irgendwie übernatürliche Kräfte. Jakob, wissen wir, war auch kein Schwächling, aber da war irgendwie noch ein bisschen mehr Power hinter. Gleichzeitig haben die jetzt lange gekämpft und zwar ganz offensichtlich, dass dieser Typ Jakob anscheinend nicht umbringen wollte. Der wollte ihm also nicht an den Kragen in dem Sinne, weil sonst hätte der das tun können. Und das ist schon der erste Hinweis in dieser Geschichte, dass es in diesem Kampf zwischen Gott und Jakob nicht um Leben und Tod geht. Es geht also nicht um Errettung, sondern es geht hier um Segen. Anders ausgedrückt, Jakob war ein Gläubiger des alten Bundes und er war, jetzt in unserer Terminologie, der war schon errettet, aber es ging bei ihm um Segen. Das ist die zentrale Frage. Wird Jakob ein Gesegneter werden und bleiben? Und Hintergrund ist folgender. Die beiden sind sich nämlich vorher schon mal begegnet, Jakob und Gott, auch in so einer Vision, in so einem Traum. Und da haben die beiden einen Deal miteinander ausgemacht. Das macht Gott nicht immer mit diesem Deal, aber der Jakob, das war so ein Dealer und Wieler und da hat er wohl gedacht, na, wenn ich den kriegen will, muss ich mit dem Deal machen. Da hat Gott mit dem Deal gemacht und er lautete folgendermaßen. Gott hat Jakob versprochen, dass er Jakob sicher zurückbringen wird in sein Heimatland und dass für ihn alles das gelten wird, was Gott vorher Jakobs Opa, dem Abraham, versprochen hatte. Land, Nachkommen und materielle Versorgung. Jakob sagte daraufhin, echt cool, wenn du das wirklich tust, werde ich dich als meinen Herrn und Gott anerkennen und ich werde dir dienen. Und als Zeichen für diesen Dienst und als Zeichen dieser Anerkennung werde ich dir 10% aller meiner Erträge und Einkünfte geben. Nur so nebenbei, wenn es ums Erträge und Einkommen geht, 10%, habt ihr davon schon mal gehört? Das ist auch ist nicht das einzige Prinzip in unserem Umgang mit Geld, aber es ist immer noch ein ganz zentrales Prinzip, was auch heute noch gilt, ne, dass wir 10% unserer Einkünfte an Gott abgeben sollen. Und auch heute noch ist das für viele ein Test, ob ich das mit der Nachfolge und der Herrschaft Jesu in meinem Leben wirklich ernst nehme oder nicht. Aber wie gesagt, das nur so nebenbei. Der Jakob hat es eben auch schon gemacht. Was wichtig ist, wir sind jetzt gerade in dieser Nacht, stehen wir kurz vor der Erfüllung dieses Deals. Ne? Die Frage ist für Jakob, wird Gott sein Versprechen halten und Jakob vor dem Zorn Esaus beschützen oder eben nicht? Und als Zeichen seiner Liebe und Treue verwickelt Gott Jakob in einen heftigen Kampf. Und da würden wir ja sagen, ja, das ist ja ein bisschen ein komischer Ausdruck von Liebe und Zuneigung, oder? Stell dir vor, du bist müde, du hast richtig Schiss. Was du ja eigentlich bräuchtest, wäre so eine himmlische Massage irgendwie, ne? So eine Ermutigung, Trost, Ermutigung. Und stattdessen bittet Gott hier Jakob um so einen richtig heftigen Kampf, der ihn die letzte Kraft kostet. Warum macht er das? Und was können wir daraus für uns lernen? Die Geschichte macht Folgendes sehr deutlich. Gott ist sowohl unser größter Feind als auch unser größter Freund. Er ist einerseits die größte Bedrohung für unser Leben und andererseits ist er der einzige Garant, dass wir überhaupt Leben haben und dann auch noch Leben in Fülle. Okay, wie kann das sein? Wie kann beides gleichzeitig wahr sein? Und es hat mit dem Wesen von Gottes Auserwählten, von Gläubigen zu tun, weil wir vereinen zwei grundverschiedene Aspekte. Wir sind auf der einen Seite sind wir Sünder, so wie Jakob auch, und auf der anderen Seite sind wir Auserwählte. Also, wir machen das mal bei Jakob, spielen wir das mal durch, es gilt aber auch für uns. Vom Wesen her ist Jakob immer noch ein Sünder. Das ist sein Name Jakob, er ist ein Betrüger. Und in dieser Hinsicht ist Gott sein größter Feind. Gott wird Sünde nicht tolerieren. Gott wird Sünde nicht segnen. Von der Berufung her ist er aber ein Erwählter Gottes, und als solchen gelten ihm alle Versprechen, die Abraham ihm auch gegolten haben. Und als solcher ist Gott sein größter Freund, sein größter Fürsprecher, derjenige, auf den er sich wirklich verlassen kann. Der Gott selber alles tun wird, damit die Versprechen in Erfüllung gehen. Beides gilt gleichzeitig. Und jetzt schauen wir das an, wie das zum Segen führt. Wir lesen die Verse 27 bis 30. Da sagte er, also der Mann, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Und er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen? Fragte der Mann. Dann segnete er Jakob. Hier ist der ganz entscheidende Moment in dieser Geschichte und auch zum Verständnis dieser Geschichte. Es ist folgende Frage. Wie heißt du? Wer bist du? Warum ist die so entscheidend? Weil genau die gleiche Frage hatte ihm schon mal jemand anders gestellt. Und auch genau da ging es um Segen, nämlich um den Segen des Erstgeborenen. Und diese Frage hat ihm sein Vater Isaak gestellt. Er war schon alt geworden und er war blind. Und er wollte seinen erstgeborenen Esau eigentlich segnen. Und Jakob hatte sich verkleidet und hatte sich da rein geschlichen. Und weil der Vater ihn nicht mehr erkennen konnte, hat sich auch so ein bisschen verstellt und so, und blind war, fragte eben sein Vater, wer bist du? Wie ist dein Name? Und damals hat er seinen eigenen Vater angelogen, um sich den Segen zu erschleichen. Er hatte geantwortet, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Und das ist das, was die Geschichte zeigt, das hat sich verändert in den letzten 20 Jahren von Jakob. In den letzten Jahren von Jakob. Er hat nur den Mut, oder was auch immer ihn dazu bewegt hat, Gott gibt ihm eine zweite Chance, Gott stellt ihm nochmal genau die gleiche Frage und glücklicherweise antwortet er wahrheitsgemäß jetzt und sagt, ich bin Jakob. Ich bin Jakob. Warum ist das so bedeutsam? Jakob hat eines verstanden in den letzten 20 Jahren. Er hat verstanden, Menschen kann ich reinlegen, Gott nicht. Wenn ich weiter lüge und betrüge, wenn ich mich weiter auf meine Art so durchs Leben winde und ringe, dann wird Gott mein Feind bleiben. Dann bleibe ich auf der Flucht, dann werde ich weiter in Angst leben. Diesen Teil meiner Identität wird Gott, kann Gott nicht segnen. Und das hat er erkannt und deswegen wird er ehrlich und bekennt sich zu sich selbst, zu seinem Wesen, zu seiner Geschichte, zu seinen Entscheidungen in der Vergangenheit und sagt, ich bin Jakob. Und in dem Namen spielt sich schon an, ich bin dieser Betrüger, der sich so durchs Leben windet. Und was sagt er damit? Er sagt, ich bin Jakob, der eigentlich keinen Segen von dir verdient hat. Und in dem Moment, wo Jakob sich ehrlich zu sich und seiner Biografie stellt, wird Jakob offen für Gottes Gnade. Weil einem Menschen, der seine Sünde offen bekennt, der wird dann auch in der Lage, Gottes unverdiente Liebe und Treue demütig zu empfangen. Und jetzt ist er in der Lage, den Segen von Gott auf ehrliche Art und Weise zu empfangen. Und deswegen lesen wir ihn. Und Gott segnete ihn. Endlich. Endlich. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil als Jesus in mein Leben kam und mein Leben verändert hat, war das einer der ganz zentralen Aspekte. Ich bin auch ein bisschen wie Jakob. Ich habe tatsächlich gelernt, mich so durchs Leben zu winden. Ich war früher mal so ein Sonny-Boy. Habe es geschafft, mich immer ins gute und ins rechte Licht zu rücken. Wenn es Schwierigkeiten gab, mit den Geschwistern oder den anderen, ich habe es immer irgendwie geschafft, dass ich der Gute bin und die anderen sahen schlechter aus. Und dann kam Gott in mein Leben und ich habe eins verstanden, genauso, okay, die Menschen kann ich reinlegen, Gott nicht. Die Bibel nennt das so, Gott sieht in dein Herz. Gott kennt deine Gedanken. Und einerseits war das wie so eine Niederlage natürlich. Ich sage, wow, okay, mit diesem Leben kommst du bei Gott nicht weiter. Auf der anderen Seite war das die Befreiung meines Lebens. Nicht mehr schummeln zu müssen, sich nicht mehr verstecken zu müssen, nicht mehr ein falsches Spiel treiben zu müssen. Das ist richtig großartig. Nächster Punkt. Was sind die Auswirkungen des Segens? Wir lesen weiter, Vers 31. Jakob nannte die Städte Phnuel, das ist hebräisch, deswegen sind die Wörter so komisch, Phnuel heißt übersetzt Angesicht Gottes, denn er sagte sich, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Und jetzt verstehen wir auch, warum dieser Kampf so nötig war. Denn nur anscheinend auf diesem Weg konnte Jakob folgende Lektion lernen. Man merkt so richtig so, der ist richtig erleichtert. Der guckt so, das kann doch gar nicht angehen. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht. Gott hatte mich in der Mangel. Gott hatte mich gesehen. Und ich lebe immer noch. Ist ja unfassbar. Und die Schlussfolgerung ist, wenn ich Gott von Angesicht zu Angesicht, wenn ich das überlebe, dann weiß ich zutiefst, dann kann ich auch meinem Bruder Esau von Angesicht zu Angesicht begegnen und weiß, auch das werde ich überleben. Er hat zwar immer noch Angst, kann man so weiterlesen, Esau zu begegnen, aber in dieser Nacht ist eine noch größere Furcht in sein Leben gekommen, nämlich der schreckliche Gedanke, nicht dem zu vertrauen und zu gehorchen, der ihm so viel Liebe und Treue erwiesen hat. Er sagt, was immer passiert, das gilt. Und so tritt er Esau denn am nächsten Tag auch entgegen im Vertrauen darauf, dass Gott tatsächlich zu seinem Wort steht und seine Versprechen einlöst. Und das, wenn wir es dann lesen, hat Gott dann auch getan. Deswegen so die Frage, wer oder was ist gerade dein, vielleicht auch nur vermeintlicher Feind, der eine große Hürde, wovor du Angst hast. Und du sagst, okay, im Vertrauen auf Gott, im Gehorsam Gott gegenüber. Vielleicht habe ich weiterhin Angst, ist egal, aber ich werde dem mutig entgegentreten. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt dieser Geschichte, das Zeichen des Segens. Die Nacht ist zu Ende. Wir lesen in Vers 32, die Sonne ging gerade auf, als er Phnuel verließ. Wegen seiner Hüfte hinkte er. Kannst du richtig vorstellen, ne? So Morgenstimmung, die Sonne geht auf, eigentlich total schön. Ich stelle mir vor, wie Jakob so noch fast ungläubig ist und so total erleichtert irgendwie. Und das ist so ein schönes Bild, so ein schöner Hintergrund, aber im Vordergrund ist und Jakob hinkte. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass Gott seine Gesegneten kennzeichnet. Womit? Mit einer Erinnerung an ihre eigenen Schwäche. Wir kennen das von Paulus aus dem Neuen Testament. Der ringt damit und er nennt das, er hat einen Pfahl im Fleisch, wir wissen nicht genau, was das ist, aber er sagt, liebe Leute, ich habe irgendein Leiden, ich habe eine Behinderung, ich habe eine Beeinträchtigung in meinem Leben und die ist richtig unangenehm. Aber er hat verstanden, der Herr nimmt mir dieses nicht weg, weil ich das anscheinend als Erinnerung brauche, dass ich eben aus Gottes Gnade, aus seinen Ressourcen lebe und nicht aus meinen eigenen Ressourcen. Ich bin jetzt ungefähr 30 Jahre Christ, habe mit weit über 1000 Christen, Gläubigen, unterschiedlichsten Kulturen intensiv geredet. Und ich weiß, jeder und jede Gläubige, jeder und jede Auserwählte hat dieses Zeichen, hat dieses Leiden, hat diese Behinderung oder diese Beeinträchtigung. Das haben wir alle und wir alle hoffen, dass die anderen es nicht sehen, weil es peinlich ist. Wer will schon durchs Leben hinken? Das erinnert mich an einen jungen Mann, den ich vor Jahren in England getroffen habe, einen Mann aus Kalifornien, der mega stark gestottert hat. Und dessen Gemeinde hat jeden Sommer so eine große Evangelisation am Strand gemacht. Das heißt, einfach hingegangen zu Leuten, die da rumgelegen haben oder an der Bar irgendwas getrunken haben. Einfach den eingeladen haben, über Jesus zu reden oder was ihnen sonst Gutes können. Nur dafür sie zu beten oder wie auch immer. Und es war klar, weil er so stotterte, war das nicht sein Teil der Gemeindearbeit, sondern er hat mal so die Technik gemacht und all so Sachen. Er hat sehr viel gearbeitet in der Gemeinde, aber all die Dinge, wo es nicht auf Sprache ankam. Und in einem Jahr vor diesem Sommer, der Einsatz wurde wieder geplant, hatte er so ein inneres, völlige Überzeugung, ich möchte, dass du jedes Jahr bei diesem Einsatz dabei bist. Und er sagt, auf keinen Fall, Gott. Bevor ich das Wort Jesus rausgestottert habe, da sind die schon wieder weg. Solange bleibt keiner da. Das kann nicht sein. Okay, es war aber klar, Gott lässt die nicht los. Gott sagt, du sollst dabei sein. dann hat er sich das so gedacht, er ist ja richtig cool. Jetzt habe ich verstanden, was Gott will. Wenn ich da mit von Jesus reden soll, dann wird Gott mich von meinem Stottern heilen. Und dann war er so ganz glaubensvoll und gesagt, Gott wird vorher eingreifen. Und der Tag kam und so. Und an dem Tag selber, er stotterte wie immer. Und er hat gesagt, naja, das hat ja noch ein bisschen Zeit. Wenn ich anfange, von Jesus zu reden, spätestens dann werde ich flüssig reden können. Und wisst ihr, was passiert? Er machte den Mund auf und er stotterte genauso wie vorher. Und erzählte dann von diesem Sommer, der beste Sommer seines Lebens war und der sein Leben verändert hat. Und nicht nur, weil durch diesen Mann unglaublich viele Menschen in diesem Sommer zum Glauben gekommen sind, sondern weil er sagte, ich habe mich immer für dieses Stottern geschämt. Ich dachte, Gott kann mich als Stotterer nicht gebrauchen. Und dann zu wissen, Gott gebraucht auch die Stotterer. Und für mich das Schöne daran war, was mich so beeindruckt hat an diesem jungen Mann, und er war wirklich besonders, war nicht, dass sich da so viele bekehrt haben. Das war natürlich auch schön. Aber dieses Vertrauen und dieser Gehorsam, darauf zu handeln, wovon er wusste, Gott redet zu ihm. Und ich denke, das ist auch genau die gleiche Frage von uns. Was ist dein Zeichen des Segens? Anders ausgedrückt, wo hingst du durchs Leben? Und die entscheidende Frage, akzeptierst du das und nutzt du das als Erinnerung daran, wirklich eben aus Gottes Gnade und Liebe und Treue zu leben und nicht aus deinen eigenen Ressourcen? Oder sagst du, nee, der Preis ist mir zu hoch. Das ist zu peinlich, das ist zu schlimm, ich bin zu eingeschränkt. Das will ich nicht. Und dann ist die Gefahr, dass dieses Zeichen des Segens für dich zum Fluch wird, weil es dich von Gott trennt. Und deswegen die Einladung, das neu zu nehmen, neu anzunehmen, als ein ganz normales Zeichen der Erwählung. Und ist die Frage an uns, einzeln an uns als Gemeinde, wollen wir Segen empfangen und dann eben auch ein Segen sein, oder verschwenden wir unglaublich viel Lebensenergie darauf, unseren Makel, unsere Behinderung, unsere Beeinträchtigung zu verbergen? Anders ausgedrückt, und das ist tatsächlich so eine Einladung, die ich aussprechen würde, möchte auch im Namen der Gemeindeleitung, ich habe sie nicht gefragt, aber ich bin sicher, die gehen da mit. Wir Gesegneten, wir hinken durchs Leben. Und die Einladung ist, hinkst du mit? Hinkst du mit?